Beide Maßnahmen waren dann auch politisch wie verfassungsrechtlich äußerst umstritten. Gegen beide wurde der Vorwurf eines Verstoßes gegen die Ewigkeitsklausel des Artikel 79 Absatz 3 erhoben, und zwar in Gestalt der angeblichen Verletzung der unantastbaren Menschenwürde. Das Vorbringen blieb freilich erfolglos, weil das Verfassungsgericht eine derartige Verletzung zu Recht nicht erkennen konnte. Als überzogen erwiesen sich auch nicht wenige Stellungnahmen, die schon eine Art von allgemeiner Grundrechtsdämmerung witterten. Schon die äußere Gestalt beider Novellen ließ allerdings eine Tendenz deutlich werden, die uns im Folgenden etwas näher beschäftigen soll. Denn die Einfügungen sind hier und eben nicht nur hier sehr umfangreich und außerordentlich detailliert geraten. Artikel 13 Grundgesetz, Schutz der Wohnung, genauer sagt das Grundgesetz, Unverletzlichkeit der Wohnung. Artikel 13 Grundgesetz hat sich im Umfang verfünffacht. Der neue Asylrechtsartikel 16a zählt 280 Wörter, während sein Vorgänger schlicht lautete, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Eigentlich heißt es ja Iudex non calculat, aber ich habe doch gerechnet, das ist eine 70-fache Vermehrung. Ein so vorsichtig formulierender und abgewogen urteilender Autor wie Hartmut Maurer, anerkannter Staatsrechtslehrer aus Konstanz, hat seinerzeit mit Blick auf diese beiden Novellen deutliche Kritik formuliert. Solche Änderungen, Zitat, mit ihren langwierigen und komplizierten Regelungen stören den Gesamteindruck des auf knappe und einprägsame Bestimmungen angelegten Grundgesetzes. Sie beeinträchtigen nicht nur die sprachliche Dignität und die stilistische Ästhetik, sondern auch die Verständlichkeit und damit die Akzeptanz der Verfassung. Ende des Zitates. Seit damals, das hat er geschrieben Anfang der 2000er, also vor 15 Jahren, seit damals hat sich die hier zutage tretende beklagenswerte Tendenz zur Aufblähung, Überreglementierung und Detailverliebtheit noch einmal dramatisch verschärft. Schauen wir beispielhaft auf das am 1. September 2006 in Kraft getretene Gesetz, und jetzt kommt der Text oder der Titel des verfassungsändernden Gesetzes. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, Klammer auf, Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c. Klammer zu, Ende des Titels des verfassungsändernden Gesetzes vom 1. September 2006, besser bekannt als Föderalismusreform 1. Schon der Name dieses Gesetzes macht noch einmal deutlich, dass die mehr als 60 grundgesetzändernden Gesetze nicht etwa 60 punktuelle Eingriffe in die Verfassung meinen, so wie bei den US-amerikanischen Amendments. Jedes Amendment hat ein Thema: Einführung der Prohibition, Abschaffung der Prohibition. Fertig. Bei uns bedeutet es, dass es sich um 60 verfassungsändernde Gesetze handelt, von denen die allermeisten stets mehrere, zuweilen ein halbes Dutzend oder wie gerade gesehen mehr Grundgesetznormen aufheben, einfügen oder modifizieren. Dadurch hat sich der Gesamttext des Grundgesetzes in etwa verdoppelt. Die Föderalismusreform I kann den zweifelhaften Ehrentitel des bislang umfangreichsten Änderungsgesetzes für sich in Anspruch nehmen. Deren Ziel war es, das Verhältnis von Bund und Ländern klarer, transparenter und letztlich konfliktfreier zu gestalten, was natürlich absolut begrüßenswert ist, wenngleich nicht wirklich überzeugend gelungen. Doch ganz unabhängig von inhaltlichen Fragen fallen hier schon beim ersten Blick Länge und Detailliertheit der neuen Artikel störend ins Auge. Zudem wirkt eine verfassungsrechtlich periphere Norm wie § 6 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes im Textkorpus des Grundgesetzes schlicht deplatziert. Auch andere Regelungen hätten deutlich kürzer und knapper gestaltet werden können, Ich verschone Sie mit Einzelheiten. Wer es mir nicht glaubt, dem lese ich zur Strafe nachher mal eine dieser Normen vor. Ja? Aber da müssen Sie ganz stark sein. 3 Jahre später wurde mit der Föderalismusreform II das nächste umfangreiche Grundgesetzänderungsvorhaben verabschiedet. Ihm wurde von prominenter Seite, immerhin das zweithöchste Staatsorgan hat da gesprochen, zu Recht attestiert, es versündige sich an der Ästhetik der Verfassung. Man mag auf die schiere Länge der Vorschriften, auf die in ihnen enthaltenen Redundanzen oder die Fragwürdigkeit der Nennung von festen Eurobeträgen, im Grundgesetz stehen feste Eurobeträge, verweisen. Befremdlich ist auch die detaillierte Regelung von bisher Selbstverständlichen wie der Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Informationstechnik. Hat nie einer angezweifelt, dass sie das auch so können. Es zeigt sich hier vor allem als fatale Folge der detailfreudigen Regelung, dass jede Änderung der tatsächlichen oder politischen Verhältnisse wiederum deren Revision notwendig erscheinen lässt. So überrascht es nicht, dass auf die Föderalismusreform I die Föderalismusreform II folgte und manche von einer Föderalismusreform III träumen, wobei es sich nach meiner Einschätzung eher um einen Albtraum handeln muss. Die Reform der Reform zieht offenbar deren Reform zwingend nach sich. Mit alledem sind wir schon bei der kritischen Analyse und damit beim letzten Teil angelangt. Der Befund ist eindeutig. Die Verfassungsänderungen der letzten Jahrzehnte zeichnen sich ganz überwiegend durch eine beklagenswerte Tendenz zur Redseligkeit, Kurzatmigkeit, Überfrachtung und Kleinteiligkeit aus. Dabei sei nicht verkannt, dass gerade im Verhältnis Bund und Länder die Verteilung der Kompetenzen eine oft technisch-formale Angelegenheit ist. Es können nicht alle Sätze so schön sein, wie die Menschenwürde ist und Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist schon klar. Das aber kann die Ausuferungstendenzen weder erklären noch rechtfertigen. Die bislang letzte Verfassungsänderung vom 28. März 2019, von der Öffentlichkeit so unbemerkt wie zahllose andere auch, betrifft erneut die Finanzbeziehung von Bund und Ländern, führt einen neuen Artikel 104d Grundgesetz ein und unterwirft die Artikel 104b bis c und 125 Veränderungen. Mit Blick auf die in jüngerer Zeit um sich greifende alberne Praxis in Berlin, Gesetze nach Kindergartenmanier mit hübschen Namen wie Gute-Kita-Gesetz zu schmücken. Ich warte auf das Gute-Laune-Gesetz. Das kommt noch, ganz bestimmt. Mit Blick darauf hat Hans-Günther Hennecke, langjähriger Geschäftsführer des Landkreistages und anerkannter Verfassungsrechtler, in einem Zeitschriftenaufsatz diese letzte Grundgesetzänderung thematisiert und ihr folgenden Titel gegeben, also seinem Zeitschriftenaufsatz: Das schlechte, schwache und respektlose Finanzverhunzungsgesetz. Man merkt schon, hier rauft sich ein anerkannter Verfassungsrechtler und Verfassungspraktiker die Haare, weil er den Umgang mit dem Grundgesetz nicht mehr ansehen mag. Er steht nicht allein. Ein Irrtum wäre es dabei zu glauben, es handelt sich bei alledem nur um eine Stilfrage, also ein ästhetisches Problem. Erstens wäre das schon schlimm genug, denn es gibt eben auch einen Stil des Rechts, nicht zuletzt des Verfassungsrechts. Bei der Lektüre der Beratung der Weimarer Nationalversammlung, wie auch im Parlamentarischen Rat, und Sie dürfen mir glauben, ich habe einige Seiten gelesen, wird einem ganz deutlich, wie man nicht allein um die Sache, sondern immer auch um die bessere, angemessenere und, wenn Sie so wollen, schönere Formulierung gerungen hat. Also Ästhetik ist keineswegs unwichtig, aber der Schaden ist dennoch nicht nur ein ästhetischer. Denn der Stilbruch zieht gravierende Sachprobleme nach sich. Die Überfrachtung der Verfassungsurkunde mit absolut peripheren Regelungen kann alternativ 2 gleichermaßen nachteilige Konsequenzen nach sich ziehen. Entweder sorgt sie dafür, dass in Ermangelung der erforderlichen 2/3-Mehrheiten selbst dringend gebotene Änderungen solcher Bestimmungen unterbleiben, die man besser auf Gesetzes- oder Verordnungsebene geregelt hätte, und da hätte man sie schneller ändern können. Verfügt man hingegen über die nötigen Mehrheiten, so wird die Verfassung unter steten Änderungsdruck gesetzt, weil derart kleinteilige Normen periodische Anpassungen erfordern, die ihrerseits die nächste Novellierung regelrecht herbeibarmen. Es ist in diesem Zusammenhang mehr als bezeichnend, dass durch die Föderalismusreform II mit Artikel 109 Absatz 5 eine Norm angepasst wurde, die sich gerade einmal der Föderalismusreform I verdankt hatte. Jetzt denken, wie gesagt, manche schon über eine Föderalismusreform 3 nach, mit der wiederum manche Ergebnisse der Föderalismusreform 2 korrigiert werden sollen. Eine solche rasche Abfolge von Verfassungsänderungen desavouiert aber den Respekt vor der Verfassung und damit letztlich ihre Stabilität. Geboten ist hingegen eine Besinnung auf die Grundlagenfunktion einer Verfassung und ihrer Natur als einer Rahmenordnung. Die Verfassung soll den politischen Prozess organisieren und reglementieren, soll Spielregeln für den Wettbewerb aufstellen, aber sie soll nicht selbst detailverliebte Regelungen vornehmen und punktuelle Zweidrittelkonsense zementieren. Das verfehlt den Sinn der Verfassung als einer Grund- und Rahmenordnung. Wo liegt die Ursache für diese Phänomene? Die Ursache für den erhobenen Befund lässt sich relativ leicht ausmachen. Das Grundgesetz ist nämlich nicht zuletzt deshalb so oft geändert worden, weil es so leicht und so einfach zu ändern ist. Und es ist so leicht und so einfach zu ändern, weil Verfassungsänderung sich ganz als Erscheinungsweise der Gesetzgebung darstellt. Soll heißen, für die Änderung des Grundgesetzes gibt es kein besonderes Verfahren, handeln keine anderen als die regulären legislativen Akteure, gibt es keine abweichenden Fristen oder sonstige Besonderheiten gegenüber dem normalen Prozess der Gesetzgebung, mit Ausnahme des Erfordernisses der Zweidrittelmehrheit. Das ist die einzige Hürde. Doch der gesamte Prozess selbst bleibt völlig und allein in der Hand der regulären gesetzgebenden Faktoren von Bundestag und Bundesrat. Und damit bleiben sie de facto ganz in der Hand der politischen Parteien. Bruno Otto Brüde, ehemaliger Verfassungsrichter und Staatsrechtslehrer, hat in seiner Habilitationsschrift über Verfassungsentwicklung aus dem Jahr 1982 in verfassungshistorischer Perspektive angemerkt, dass eine derartige Monopolisierung der Verfassungsänderung bei den Trägern der gesetzgebenden Gewalt in demokratischen Verfassungen relativ selten vorkommt und eher in der konstitutionellen Verfassungstradition des 19. Jahrhunderts steht. Eine solche Annäherung von Gesetzgebung und Verfassungsänderung ist aber vor allem im Verfassungsvergleich höchst ungewöhnlich. Fast alle demokratischen Staaten kennen besondere Erfordernisse und Voraussetzungen, prozedurale oder sachliche Erschwernisse für eine Verfassungsrevision. Sei es, dass das Initiativrecht besonders geregelt ist, sei es, dass der Prozess mit der Auflösung des Parlaments gekoppelt ist, sei es, dass mehrere Abstimmungen mit zeitlichen Intervallen erforderlich sind. Am weitesten verbreitet ist das obligatorische oder fakultative Referendum, also ein positives Votum des Volkes zu der Verfassungsänderung, so etwa in Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien und der Türkei. Der Rückbezug auf das Volk, so hat es Johannes Masing, amtierender Verfassungsrichter und Staatsrechtslehrer, vor gut 10 Jahren in einem instruktiven Aufsatz ausgedrückt, der Rückbezug auf das Volk bildet in verfassungsvergleichender wie verfassungsgeschichtlicher Sicht einen geradezu klassischen Baustein demokratischer Verfassungsänderung. Liegt diese hingegen allein in der Hand der üblichen gesetzgebenden Faktoren, so lässt das womöglich bei den Politikern selbst das Gefühl für die qualitative Differenz von Gesetzgebung und Verfassungsänderung auf die Dauer absterben. Die Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der in den letzten Jahren und in den letzten Tagen ein wieder einmal nach 10 Ringen erzielter Kompromiss mit einer Änderung des Grundgesetzes ermöglicht und besiegelt wird, ist geradezu schwindelerregend. Und sie zeigt wieder einmal, dass es für die Durchsetzung einer Grundgesetzänderung faktisch ausreicht, wenn sich die Spitzen der politischen Parteien einig sind. Alles andere läuft dann wie geschmiert und völlig störungsfrei, weil kein anderer was zu sagen hat. Gibt es eine Therapie für diese Krankheit? Bei unveränderter Verfassungslage bleibt wohl nur der Weg des Appells und der dringenden Mahnung an den verfassungsändernden Gesetzgeber, achtsamer, sorgsamer, respektvoller und angemessener mit der Verfassung umzugehen, sich ihrer Grundlagenfunktion wieder stärker bewusst zu werden und ihrer Natur als einer Rahmenordnung Rechnung zu tragen. Nochmals, die Verfassung soll den politischen Prozess organisieren und reglementieren, soll Spielregeln für den Wettbewerb aufstellen, aber sie soll nicht selbst detailverliebte Regulierungen vornehmen und punktuelle und temporäre vor allen Dingen Zweidrittelkonsense zementieren. Das verfehlt den Sinn der Verfassung als einer Grund- und Rahmenordnung. Auch mehr Gespür und Sorgfalt für die ästhetische Dimension wäre wünschenswert. Man kann nicht bei festlichen Feierstunden die schöne Sprache des Grundgesetzes loben, wenn man selbst an der Verabschiedung solcher monströser Sprachungetüme wie Artikel 125c Absatz 2 oder 143g mitgewirkt hat. Aber das passiert natürlich. Nötig ist vor allem eine verstärkte Rückbesinnung auf die Differenz von normaler Gesetzgebung und Verfassungsänderung. Verfassungsänderung darf nichts Selbstverständliches, nichts Alltägliches werden, das man sozusagen im politischen Tagesgeschäft miterledigt. Genauer gesagt, es sollte das nicht länger sein. Denn das alles, was ich gerade gesagt habe, das dürften fromme Wünsche bleiben, weil sich letztlich wieder der politische Wille und die vermeintlichen oder tatsächlichen Zwänge der Politikgestaltung im Parteienstaat bahnbrechen werden. Wirkliche und durchgreifende Abhilfe könnte nur eine Revision des Artikel 79 Absatz 2 selbst schaffen. Die Verfassungsänderung müsste dem Monopol der gesetzgebenden Faktoren entzogen und es müssten andere Akteure ins Spiel gebracht werden. Das ist, wie erwähnt, bei verfassungsvergleichender Betrachtung neben vielen anderen Faktoren die am stärksten verbreitete Erschwerung der Verfassungsänderung, die Beteiligung anderer Akteure, insbesondere das Volksreferendum. Es wäre dies auch kein Fremdkörper im Grundgesetz. Im Gegenteil. Es ist kein Zufall, dass im Verfassungsentwurf des Herren Chiemseer Konvents ein solches Referendum für Verfassungsänderung ganz selbstverständlich und ausdrücklich vorgesehen war. Und auch in den darauffolgenden Beratungen des Parlamentarischen Rates blieb dieses Erfordernis lange Zeit unangetastet, bis es Anfang 1949 erst von einem obligatorischen Referendum zu einem fakultativen schrumpfte, um dann in der dritten Lesung des Hauptausschusses vom Februar 1949 gänzlich zu entfallen, ohne dass man in der Sitzung eine gedruckt nachlesbare Begründung gegeben hätte. Man würde also mit dieser Veränderung in gewisser Weise zu den Anfängen und also des Grundgesetzes und zu einer weit verbreiteten Praxis demokratischer Verfassungsstaaten zurückkehren. Und man würde, das kann ich natürlich hier in Bayern und in Oberbayern nicht unerwähnt lassen, man würde der seit 1946 unveränderten Regelung der bayerischen Verfassung folgen, die Verfassungsänderung auch nur durch Volksentscheid zulässt. Und sie, die bayerische Verfassung, ist nicht zufällig von solchen Entstellungen und Verschandelungen verschont geblieben, wie sie das Grundgesetz erleidet. Besten Dank.